Cogit Man. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cogit Man, dem Podcast für ausgedachte Gespräche und ausgesprochene Gedanken. Heute mit Gedanken zum Thema Technologieoffenheit. Warum war das Wort Technologieoffenheit eigentlich noch nie das Wort des Jahres? Es ist doch ein so positives Wort. Es klingt so sympathisch nach Zukunft, nach Fortschritt, nach freiem Geist. Und es klingt ja nicht nur so, sondern Technologieoffenheit ist die Zukunft. Ach was, sie ist viel mehr als das. Sie ist die Problemlösung für einfach alles. Und obendrein noch die beste Rechtfertigung dafür, sein Verhalten nicht ändern zu müssen. Der Klimawandel ist ein schönes Beispiel dafür. Den bekämpft man doch nicht mit Reduktion des persönlichen CO2-Ausstoßes. Einfach lachhaft. Das hieße ja liebgewonnene Gewohnheiten ändern. Oder gar Verzicht? Nein, nein, Freunde. Das ist altmodisch und inakzeptabel. Das Problem Klimawandel löst allein die Technologieoffenheit. Wie genau sie das tut, ist noch nicht ganz klar. Aber das wird schon. Wir haben ja noch Zeit. Ach, haben wir nicht? Der Klimawandel ist schon da. Naja, dann bringt ja Verzicht sowieso nichts mehr. Und zum Glück sind wir ja alle so technologieoffen. Was in diesem Falle wohl gleichbedeutend ist mit bequem oder gleichgültig. Aber was soll's? Können wir doch auch sein. Wie sagt der Kölner so schön, et hätt noch immer Jod je jange. Auf unsere Wissenschaft und Technik war doch immer Verlass. Komisch ist aber, dass das Wort Technologieoffenheit trotzdem schon mehrfach in der Auswahl zum Unwort des Jahres war. Wie kann man sich denn das erklären? Ich vermute mal, das liegt daran, dass es zumindest in meiner Wahrnehmung zwei Formen von Technologieoffenheit gibt. Zum einen die sinnvolle oder nützliche Technologieoffenheit und zum anderen die sinnlose oder wie ich auch gerne sage, fehlgeleitete Technologieoffenheit. Die kann teilweise ganz lustig sein, wie so manche Erfindung, die sich nie wirklich durchgesetzt hat. Beleuchtete Autoreifen zum Beispiel oder die Spaghetti-Wickelmaschine. Sie kann aber auch sehr schädlich oder gar gefährlich werden, vor allem wenn sie von dümmlich egoistischen Motiven getrieben ist. Sinnvoll wäre zum Beispiel Technologieoffenheit gegenüber erneuerbaren Energien. Hätte man alle Mittel, die seit den 60er Jahren in Kernkraft geflossen sind, stattdessen in regenerative Energien gesteckt, hätten wir viele Probleme von heute gar nicht. Zum Beispiel langfristige Entsorgung von Atommüll und teuren Rückbau von AKWs. Die Kosten dafür sind nur schwierig einzuschätzen und variieren sehr stark, je nach Ansatz der Analyse. Eine Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, FÖS, erstellt im Auftrag von Green Planet Energy EG, schätzt die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Kernenergie in Deutschland von 2007 bis 2019 auf eine Summe zwischen 348 und 533 Milliarden Euro. Die Fördersummen seit 1955 in Höhe von ca. 170 Milliarden Euro gar nicht eingerechnet. So viel zum günstigen Atomstrom. Wo könnten wir energietechnisch heute stehen, wenn die Energiepolitik damals mit mehr Weitblick und nicht kurzsichtig durch die Atom-, Kohle-, Öl- und Gasbrille betrachtet worden wäre? Die Fördermittel und Subventionen für fossile Brennstoffe müsste man korrekterweise nämlich auch noch mit dazu rechnen. Aber was wäre, wenn, hilft uns heute auch nicht weiter. Lernen wir aus der Vergangenheit und sorgen dafür, dass künftige Generationen nicht dieselbe Kritik an uns üben können. Unser Führungspersonal arbeitet ja schon fleißig daran. Friedrich Merz zum Beispiel bekennt sich ganz glasklar dazu, dass Windräder hässlich sind und will jetzt erstmal den überaus wirtschaftsschädlichen Klimaschutz zurückfahren. Obwohl die zu erwartenden Kosten für die Folgen des Klimawandels um ein Vielfaches höher liegen dürften als für den Klimaschutz. Und die Grünen ihm unter anderem genau deshalb zu einem enormen Sondervermögen verholfen haben. Die Ölindustrie musste Fritze Merz sicher nicht so lange darum bitten, ihr ins Rektum zu kriechen. Er steckte ja sowieso schon bis zur Hüfte drin. Und jetzt fragt er höflich an, ob er nicht gleich ganz reinkommen darf, wenn er die Schuhe auszieht. Als Gaslobbyistin zieht Wirtschaftsministerin Katharina Reiche ihn sicher gerne von innen hinein. Sie wohnt ja schon länger dort drin. Das ist ein Paradebeispiel für fehlgeleitete Technologieoffenheit. Ja, so kennt man sie, die unchristliche Union. Immer progressiv rückwärtsgewandt. Aber das ist ja nicht nur in Deutschland so. In den USA schreit Donald Trump schon seit Jahren Drill, Baby, Drill und meinte damit sicher nicht den Hirnparasiten Oxoplasma gondii, der eine solche Aufforderung gar nicht benötigt, um sich durch sein Spatzenhirn zu bohren, sondern ganz offensichtlich die amerikanische Öl- und Gasindustrie. Konsequenterweise ist er schon mal aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Und auch Wladimir Putin denkt sicher an nichts anderes als an die Zukunft seiner Kinder und die Kinder seines geliebten Volkes, wenn er seine Armee am Polarkreis stationiert, um sich ja nur schnell genug die durch die Abschmelzung der Pole zugänglich werdenden Öl- und Gasvorkommen dort zu sichern. Ich glaube ja, es ist ein Fehler, Menschen über 65 Jahre in Führungspositionen zu wählen. Für junge Menschen ist die Zukunft doch eine lange Reise in ein Land voller Hoffnungen und Träume. Aber Trump ist schon fast 80. Er wird keine fernen Ziele mehr erreichen und es sich deshalb auf den paar Seemeilen, die er noch mitfahren darf, auf dem Oberdeck möglichst bequem machen und den jungen Leuten den Proviant wegfressen. Technologieoffenheit für solche Leute heißt deshalb oft Offenheit für alte Technologien. Fossile Energie, Verbrennermotoren, Kernkraft, Faxgeräte. Um das zu rechtfertigen, wird der Begriff Ausschöpfung bemüht. Man muss die Potenziale der Technik oder der erschlossenen Märkte oder auch vorhandenen Ressourcen doch erst noch ausschöpfen, bevor man sich neuen Technologien zuwendet. Als wäre das ein Naturgesetz. So ein Blödsinn. Am Ende geht es einzig und allein um Gewinnmaximierung. Und wenn alles ausgeschöpft ist, bleibt nichts anderes übrig als verbrannte Erde. Und das Ganze nennt der ökonomisch denkende Mensch dann Effizienz. Und um tatsächlich auch noch das letzte Krümelchen Rohstoffe aus dem Boden kratzen zu können, ist man in dieser Richtung ausgesprochen technologieoffen. Zum Beispiel Fracking. Wenn Gas nicht mehr von selbst aus dem Boden strömt, quetscht man es eben effizient und mit Gewalt und Chemikalien aus der Erdkruste heraus. Und wenn dann durch das Verbrennen des Gases zu viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, sind wir natürlich sehr technologieoffen und planen, das dann wieder mit enormem Energieaufwand in die Erde hinein zu verpressen. Idealerweise tief unten in den Meeresboden, weil unsere Meere ja noch nicht geschädigt genug sind. Ein wunderbarer Kreislauf mit einer sehr effizienten, weil doppelt negativen Schadensbilanz für die Natur. Kein Lebewesen der Welt macht uns so etwas nach. Wir müssen also feststellen, wir Menschen sind vermutlich eine Fehlproduktion der Natur. Damit sind wir übrigens schon mittendrin in der Technologieoffenheit, die ich als dümmlich egoistisch bezeichne. Weil es um nichts anderes geht als persönliche Bereicherung, gepaart mit dem dümmlichen Glauben, dass man selbst die Folgen seines Tuns nicht mehr erleben muss. Motto: Nach mir die Sintflut. Okay, bei den meisten der aktuellen Hauptakteure wird das vermutlich sogar klappen. Ganz im Gegenteil zu deren Kindern und Kindeskindern. Die dürfen die ganze Katastrophe am Ende nämlich ausbaden. Deshalb muss man für diese Haltung auch eine gewisse Grundeinstellung mitbringen, für die ich in der Literatur aber noch keine wirklich treffenden Bezeichnungen gefunden habe. Ich will es darum mal so sagen. Man muss für ein solches Verhalten stark arschlochophil sein. Und ich vermute, man muss auch eine Reihe noch unbekannter Körpersubstanzen im Blut haben. Stoffe wie Asozialon, Ignoranzin, Degadentin oder auch Drecksautamine. Was? Diese Begriffe sind überzogen und zu hart? Ja, vielleicht. Aber sie werden nachvollziehbar, wenn man sie in Verbindung mit konkreten Personenkreisen und Fakten bringt. Laut Oxfam erzeugt zum Beispiel Elon Musk allein mit seinen Flugzeugen so viel CO2-Ausstoß wie ein Durchschnittsmensch in 800 Jahren. Der deutsche Unternehmer Klaus-Michael Kühne stößt laut Oxfam allein mit seinen Yachten so viel aus wie ein Durchschnittsmensch in 1000 Jahren. Die reichsten 10% der Menschheit sind für die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und lediglich 1% davon sorgen für immerhin 17% des Gesamtausstoßes weltweit. Sicher, alles technologieoffene Menschen, denen aber die Folgen ihres Handelns völlig egal zu sein scheinen. Dümmlich, egoistisch, rückwärtsgewandt. Anstatt mit ihrem Reichtum endlich die Ursachen des Klimawandels mit sinnvollen Technologien zu bekämpfen. By the way, um keinen falschen Eindruck zu vermitteln, diese Zahlen bedeuten natürlich nicht, dass die restlichen 90% der Menschen jetzt fein raus sind. Die sind immerhin für die andere Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich und müssen natürlich ihren Teil zur CO2-Reduktion beitragen. Aber das fällt leichter, wenn die Hauptverantwortlichen mit gutem Beispiel vorangingen. Ich bin deshalb dafür, diese Menschen namentlich zu nennen, damit sie sich nicht hinter Prozentzahlen verstecken können. Es sind nämlich nicht Zahlen, sondern Menschen, die unser Klima zerstören. Und deren Namen sollten wir für die Nachwelt dokumentieren. Wenn uns nämlich künftige Generationen vorwerfen, dass wir ihnen statt einem gesunden Planeten einen Müllhaufen hinterlassen haben, dann sollten sie wissen, wem konkret sie das zu verdanken haben. Schon alleine deshalb, dass sie denen am Ende nicht noch ein Denkmal bauen oder Straßen nach ihnen benennen. Eine Kühne-Straße, Merkel-Straße oder Merz-Straße wäre ebenso unangemessen wie ein Söder-Platz oder auch nur eine Weidelgasse. In diesem Zusammenhang muss man sich unbedingt die Rolle von ExxonMobil anschauen. ExxonMobil hat den Klimawandel nämlich bereits sehr früh erkannt und dokumentiert, aber nichts dagegen unternommen, sondern ganz im Gegenteil, alles getan, um weiter fossile Brennstoffe zu fördern, zum ganz persönlichen Nutzen der Beteiligten. Harvard-Forscher haben interne Dokumente des Ölkonzerns nach deren Bekanntwerden ausgewertet und festgestellt, dass ExxonMobil bereits Ende der 1970er Jahre genau wusste, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe die Erderwärmung anheizen würde. In einem gemeinsamen Artikel mit dem Potsdam-Institut für Klimaforschung, PIK, stellen die Forscher im Fachjournal Science fest, dass ExxonMobil die globale Erderwärmung als Folge des Ausstoßes von Treibhausgasen sehr genau vorhergesagt hat. Die Exxon-Prognosen zwischen 1977 und 2003 nannten sie verblüffend, weil sie so exakt waren, dass die meisten ihrer Projektionen eine Erwärmung vorhersagten, die mit späteren Beobachtungen und Messungen stark übereinstimmten. Der durchschnittliche Skillscore, das ist das wissenschaftliche Maß der Vorhersagegüte, lag bei 72%, wobei es auch Treffer von 99% gab. ExxonMobil wusste seit Mitte der 70er Jahre, dass die Verbrennung fossiler Rohstoffe die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre erhöht, was für den Großteil der Welt sehr negative Folgen haben würde, und berechnete sogar recht präzise ein Kohlenstoffbudget für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad. Was die Verantwortlichen aber nicht davon abhielt, die Studie geheim zu halten und in der Öffentlichkeit das Gegenteil zu behaupten. Jetzt ist ExxonMobil aber kein Mensch. Wer konkret sind oder waren also die Personen, die das alles zu verantworten hatten und denen bitte niemals irgendeine Form von Denkmal gesetzt wird, es sei denn in Form einer öffentlichen Toilette? Ein Mahnmal wäre da schon eher angemessen. Beginnen wir mal mit Clifton Garvin Jr., in den 70er Jahren Vorstandsvorsitzender von Exxon. Danach war verantwortlich Lawrence G. Rawl von 1985 bis 1993. Danach ist Lee Raymond zu erwähnen als Geschäftsführer von ExxonMobil und schließlich Rex Tillerson. Tillerson und all seine Vorgänger mussten über die hauseigene Studie und deren Ergebnisse Bescheid gewusst haben. Dennoch betrieben sie die Förderung und Verbrennung von Öl und Gas massiv weiter. Weltweit. Gerne auch mit autokratischen Staaten, in denen Menschenrechte kaum eine Rolle spielten. Zum Beispiel dem Tschad oder Putins Russland. Unter Donald Trump wurde Tillerson 2017 sogar noch Außenminister der USA. Es ist also davon auszugehen, dass auch Trump von der Exxon-Studie wusste. Obwohl, Trump und Wissen. Das lässt sich nur schwer in Einklang bringen. Vermutlich war ihm die Studie bekannt, hat ihn aber nicht interessiert, weil er sie sowieso nicht verstanden hätte. Aber das ist Spekulation. Elon Musk hätte sie sicher verstanden, sofern er denn davon wusste. Musk ist übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass durchaus vorhandene Intelligenz nicht davor schützt, die dümmlich egoistische Variante der Technologieoffenheit zu verfolgen. Er ist sicher im progressivsten Sinne technologieoffen. Digitale Bezahlsysteme, E-Fahrzeuge, KI und Raumfahrt, überall ist er ganz vorne mit dabei. Einziges Problem dabei, welches Ziel verfolgt er damit? Ich glaube, er denkt gar nicht darüber nach, wohin seine Technologie ihn und die Welt bringt. Ihm geht es wohl eher darum, schneller zu sein. Der Erste. Das treibt viele Menschen um. Felix Baumgartner zum Beispiel hat alles daran gesetzt, der erste Mensch zu sein, der die Schallmauer im freien Fall durchbricht. Das war zwar völlig zweckfrei, aber den Titel Erste oder Erster kann einem eben niemand mehr nehmen. Der bleibt für die Ewigkeit. Dafür lohnt es sich schon, kreativ zu werden und eventuell auch sein Leben zu riskieren. Der Titel Erster Mensch, der in einem Einkaufswagen den Mount Everest herunterfährt, ist, glaube ich, noch offen. Aber der würde Musk natürlich nicht genügen. Sein ganzes Streben geht dahin, der Erste zu sein, der einen Menschen auf den Mars bringt. Am liebsten ihn selbst, gerne aber auch irgendjemand anderen. Vielleicht gelingt ihm das sogar noch im Laufe seines Lebens. Er ist mit 54 Jahren ja noch vergleichsweise jung, gemessen an Trump oder Putin jedenfalls. Aber genau wie bei Felix Baumgartner stellt sich doch am Ende die Frage, warum? Was will Musk da? Den Weltraum erobern? In galaktischen Maßstäben ist es bis zum Mars nur ein kleiner Hüpfer. Und der Mars ist unwirtlich und lebensfeindlich. Der nächste halbwegs bewohnbare Planet ist Proxima Centauri b, etwa 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das sind umgerechnet knapp 40 Billionen Kilometer. Oder über 4 Jahre Flug mit Lichtgeschwindigkeit, die Albert Einstein übrigens bestenfalls für annähernd, aber niemals ganz erreichbar hielt. Da ist die Chance, über Zeitsprünge oder Raumkrümmung und Wurmlöcher ans Ziel zu kommen, fast größer. Obwohl solche Dinge heute kaum mehr als blanke Theorie und Utopie sind. Aber selbst wenn so etwas wirklich realistisch wäre, dann würde Musk mit SpaceX heute an der völlig falschen Technologie arbeiten. Ganz generell stellt sich doch die Frage, warum er es damit überhaupt so eilig hat. Warum jetzt zum Mars, mit fossiler Energie und riesigem Finanzaufwand? Was wollen wir da? Würden wir die erforderlichen Mittel stattdessen in den Erhalt der Erde stecken, könnten wir problemlos noch 2 bis 3 Milliarden Jahre hier leben. Und vielleicht haben wir ja schon in 100.000 Jahren oder sogar nur in 1.000 oder in 100 Jahren die Möglichkeit, mit ökologischem Antrieb dorthin zu kommen, wenn man das denn unbedingt will. Warum also jetzt? Weil Musk nicht so viel Zeit hat, aber unbedingt der Erste sein will, koste es die anderen, was es wolle. Und es kostet vor allem andere. Die Washington Post berichtete, dass Musk im Laufe der Jahre mindestens 38 Milliarden Dollar an staatlichen Aufträgen, Darlehen, Subventionen und Steuergutschriften für seine Unternehmen erhalten habe. Ohne die als geheim eingestuften Verteidigungs- und Nachrichtendienstarbeiten für die Regierung, die Musk sicher nicht kostenlos übernommen hat. Ohne diese staatliche Unterstützung wäre Musk niemals so reich geworden. Das scheint ohnehin ein Prinzip der Technologieoffenheit zu sein. Egal ob Musk, die Öl- und Gasindustrie, die Atomwirtschaft und vieles andere mehr. Die Regierungen fördern gerne schädliche Technologien, ohne nachher an den Gewinnen beteiligt zu werden. Die streichen dann private Profiteure ein. Kosten werden also sozialisiert, die Gewinne aber privatisiert. Und das passiert weltweit und in den unterschiedlichsten politischen Systemen. In Demokratien ebenso wie in links- oder rechtsgerichteten Autokratien und Diktaturen. Das mal nur so nebenbei bemerkt, falls die AfD behaupten sollte, bei ihr würde es so etwas nicht geben. Das Gegenteil wird der Fall sein. Was deutlich wird, wenn man sich der Entwicklungen in den USA unter Trump, in Argentinien unter Milei oder in Ungarn unter Orban anschaut. Meist profitieren Menschen wie Musk davon, die dann noch für ihre fehlgeleitete Technologieoffenheit als Pioniere und Helden gefeiert werden. Während andere, die sinnvolle Technologien zum Schutz der Meere oder zur Erzeugung regenerativer Energien vorantreiben, als Ökospinner abgewatscht werden, die unsere Wirtschaft ausbremsen wollen. Vielen Menschen scheint die Zukunft auf einem fernen, öden Planeten attraktiver zu sein als auf einem Planeten mit einem gesunden Ökosystem. Wenn wir nicht aufpassen, müssen wir aber gar nicht mehr zum Mars fliegen, um auf einem öden, toten Planeten zu leben. Das erledigt die Technologieoffenheit dann direkt hier auf der Erde für uns. Der Begriff Technologieoffenheit hat für mich darum etwas von einem Januswort. Ein Wort, das 2 unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Man kann zum Beispiel die Oma umfahren oder man kann die Oma umfahren. Technologieoffenheit kann für viele Probleme der Welt durchaus eine Lösung sein. In die falsche Richtung gelenkt und lediglich zum Vorteil von ein paar wenigen, ist sie aber eindeutig das Problem. Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cogitman.